Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Schweiz und Radio Horeb Deutschland, wir befinden uns hier in Rom, im Vatikan und verfolgen das Symposium der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der 16. zur aktuellen Herausforderung des kirchlichen Weiheamtes. Und nun wird Professor Dr. Ralf Weimann die nächste Rednerin vorstellen.
Der eigentlich Handelnde ist. Von daher steht das Weiheamt in einem untrennbaren Zusammenhang mit einem gewissen Lebensstil. In einem dritten Statement wird Frau Professor Dr. Marianne Schlosser der Frage nachgehen, Weihepriestertum und Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Frau Marianne Schlosser promovierte 1989 zum Doktor in Theologie an der Universität München, wo sie sich im Fach Dogmengeschichte und Dogmatik habilitierte. Seit Oktober 2004 lehrt sie Theologie der Spiritualität an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Papst Franziskus ernannte sie 2014 zum Mitglied der Internationalen Theologischen Kommission und im August 2016 zum Mitglied der Studienkommission zum Diakonat der Frau. Frau Professor Schlosser ist seit Herbst 2016 Beraterin der Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz und seit Januar 2018 Mitglied der Theologischen Kommission der Österreichischen Bischofskonferenz. Ebenfalls 2018 wurde sie mit dem Premio Josef Ratzinger ausgezeichnet. Wir sind dankbar für ihr Statement.
Venerabiles Patres, Fratres, Sorores in Christo. Ich habe meinen Vortrag überschrieben, Tropoi Kyriou, die Lebensweise des Herrn. Das ist ein Zitat aus der Didache, wo von den Wanderpredigern erwartet wird, als Kriterium ihrer Authentizität, dass sie die Lebensweise des Herrn haben. Was würde es dem neuen Bund schaden, wenn die Diener der Religion ebenso wie im alten Bund in einer ehrbaren sakramentalen Ehe leben würden? Ist denn Gott jetzt weiser oder heiliger geworden als im alten Bund? Mag Christus jungfräulich gewesen sein, mag er von einer Jungfrau geboren sein, die einem jungfräulichen Mann, Josef, angetraut war, mag er vorausbezeichnet worden sein durch die jungfräulichen Propheten Jeremia und Elia, mag er die Jungfräulichkeit einigen wenigen geraten haben, die es fassen konnten? Woher, frage ich, kam das Gebot, sodass es nicht mehr nur ein Rat blieb? So häufig werden Gelübde übertreten, das Heilige befleckt, die Gesetze der Natur schauderhaft verkehrt, Verbrechen, Schandtaten, Sünden, Unrecht, Vergehen, Abscheulichkeiten, die zu nennen oder daran zu denken, man sich schämt. Die unwürdige Realität schreit lauter als meine Klage, außer es wollte sich jemand taub stellen. Dies sind nur einige der Argumente und Einwände gegen den Zölibat, mit denen sich im 14. Jahrhundert Johannes Cherson, Kanzler der Universität Paris, auseinanderzusetzen hatte, in seiner Antwort auf die Antizölibatsschrift eines französischen Adligen. Ähnliche Argumente begegnen im sogenannten Antizölibatssturm, der im 19. Jahrhundert manche Diözesen Südwestdeutschlands erfasste, wo sich hauptsächlich akademisch gebildete Laien, allerdings auch unterstützt von nicht wenigen Priestern, zu Antizölibatsvereinen zusammenschlossen. In der Argumentation gegen die lange Tradition des Priesterzölibats vermischen sich damals wie heute zuweilen zwei Stoßrichtungen. Einerseits werden sehr grundsätzliche anthropologische Einwände erhoben, etwa der Zölibat führe zur Verkümmerung der menschlichen Existenz. Diese Einwände, darüber muss man sich im Klaren sein, bestreiten letztlich den Sinn und die Fruchtbarkeit des evangelischen Rates der Perpetua Continentia überhaupt. Und andererseits werden spezifische Argumente gegen den priesterlichen Zölibat vorgebracht, wie er hauptsächlich mit der lateinischen Tradition verbunden erscheint. So wurde und wird bis heute die Ablehnung des sogenannten Pflichtzölibats damit begründet, er sei das Haupthindernis, mehr gut qualifizierte Bewerber für das Priesteramt zu bekommen. Nicht selten wird beteuert, man schätze das Charisma der Ehelosigkeit durchaus. Aber nachdem es nicht notwendig mit dem Priestertum verbunden sei, könne man es auch als Voraussetzung nicht verlangen. Vor vielen Jahren hat der bereits zitierte Karl Rahner darauf geantwortet, man könne der Kirche nicht das Recht absprechen, von denen, die ihre Priester sein wollen, diese mit Gift zu verlangen. Und ähnlich hat Josef Ratzinger in dem offenen Brief an Egenter aus dem Jahr 1977 darauf hingewiesen, dass besagter Argumentation ein unreflektierter Charismenbegriff zugrunde liege. Erstens wird nämlich ein Charisma der Person als einem freien Subjekt gegeben. Der Empfänger selbst kann und muss sich zu dieser Gabe verhalten. Man kann eine Gabe entwickeln, hüten, auch von Gott erbitten, wie man sie auch vernachlässigen, verletzen oder absterben lassen kann. Das gilt auch für die Personen wie Regenten oder Spirituale, die in der Begleitung von Personen, die Unterscheidung vorzunehmen haben. Und zweitens ist ein Charisma nie eine nur private geistliche Gabe, sondern im Gegenteil eine besondere Befähigung für den Nutzen der kirchlichen Gemeinschaft. Würde nun, so Josef Ratzinger, die Kirche ihre öffentlich bekundete Wertschätzung des zölibatären Lebens von Priestern aufgeben und es der persönlichen Entscheidung überlassen, so würde das ehelose Leben eines Diözesanpriesters über kurz oder lang zu einem Ausdruck seiner privaten, persönlichen Frömmigkeit, die mit seinem kirchlichen Dienst wenig bis nichts zu tun hätte. Die Folge solcher Freistellung der Entscheidung wäre über kurz oder lang, davon ist Josef Ratzinger auch aufgrund von historischen Entwicklungen der Aufklärungszeit überzeugt, letztlich das Verschwinden des zölibatären Lebens von Priestern. Im Folgenden will ich jetzt weder auf die Geschichte der Entwicklung des zölibatären Lebens eingehen, noch auf die Widerlegung von Einwänden. Ich will einfach versuchen, die innere Nähe zwischen dem evangelischen Rat der Perpetua Continentia propter Regnum Celorum und der priesterlichen Berufung zu skizzieren. Presbyterorum Ordinis Nummer 16 spricht von einer Multimoda Convenientia. Wenn man diese Konvenienz nicht aufzeigt, oder diese Argumente nicht unternimmt, dann wird von allein die Frage aufstehen, was man denn verlieren würde, wenn man dieses unverständliche, ungeliebte und angeblich so oft gebrochene Gesetz aufgäbe. Es handelt sich um Konvenienzargumente. Denn das zölibatäre Leben beruht auf der Erlösungsordnung. Es zieht seine eigentliche Logik aus dem Glauben an die Inkarnation und mehr noch an die leibhafte Auferstehung Christi. Matthäus 22, 30, Parallele bei Lukas. Nach der Auferstehung werden sie nicht mehr heiraten. Es zieht also die Logik aus dem Glauben an die Auferstehung. Und auch hier darf ich nochmal Rana zitieren. Der sagt vor 50 Jahren, die heutige Zölibatskrise hat sehr viele Gründe. Aber wenn wir uns nicht selber täuschen, müssen wir sehen, dass der letzte Grund dieser Krise in der Glaubensnot im Allgemeinen und Ganzen liegt. Wir leben in einer Zeit, in der die Wirklichkeit Gottes und des ewigen Lebens vom Menschen nur schwer realisiert zu werden vermag. Wir leben in einer Zeit, die durch Stichworte wie Entmythologisierung, Entsakralisierung und durch die Tendenz charakterisiert ist, das ganze Christentum auf eine bloße Zwischenmenschlichkeit zu reduzieren. Ich setze im Folgenden voraus, dass die Continentia Permanens, also das zölibatäre Leben auf Dauer, nicht einfach ein äußerer Lebensstil ist, sondern ein spezifischer, leiblicher Ausdruck einer inneren Haltung, die man als Castitas bezeichnet, also ein spezifischer Ausdruck der Castitas. Diese Castitas ist eine Haltung der Ehrfurcht, welche die affektiven Beziehungen der Person zu ihren Mitmenschen, zu sich selbst und auch zu Gott formt und ist eine notwendige Qualität der Caritas, der Tugend der Liebe. Also zölibatäres Leben ist keineswegs irgendwie sowas wie ein Single-Dasein, das man notgedrungen in Kauf nimmt oder das man in Kauf nimmt, damit man leichter versetzbar oder verfügbar wäre. Es wurde gerade gesagt, und darum kann ich mir jetzt kurz fassen, im Neuen Testament gibt es nur einen Priester, den Herrn, Bräutigam und Haupt seiner Kirche, die sein priesterlicher Leib ist. 1 Petrus 2, 5 und 9. Wer das Sakrament der Weihe empfängt, wird befähigt, Christus als das bleibende Gegenüber zur Kirche in ihr sichtbar zu machen, in Wort, Sakrament und selbstlosem Dienst am Heil. Einsetzung des Priestertums bedeutet, dass Christus nicht nur als Heilsgabe in seiner Kirche gegenwärtig bleiben will, in der Eucharistie als Sakrament, sondern auch als Geber sichtbar sein will. Zugleich, das ist die zweite Ebene, wer zum Priester geweiht wird, übernimmt nach katholischem Verständnis nicht einfach einen Dienst oder eine Aufgabe im Sinn einer notwendigen Funktion, sondern er wird in die besondere Nachfolge Christi gerufen. Das heißt, er ist nicht einfach ein Medium oder ein Werkzeug, selbst wenn die Sakramente ex opere operato wirksam sind und nicht von der Heiligkeit oder Glaubenskraft des Priesters abhängen. Er ist auch nicht ein Knecht, der nicht weiß, was sein Herr tut, sondern er ist Freund, Johannes 15, 15, der in eine Wirkgemeinschaft als Kooperator gerufen ist, 1 Korinther 3, 9. Er hat nichts zu geben, als was Christus gibt. Wie sollte unter diesen Umständen nicht auch eine Angleichung der Lebensweise an die Lebensweise Jesu konvenient sein? Wessen erste Sorge dem Reich Gottes gelten muss, Matthäus 6, 33, der wird vermeiden, in irdischen Beschäftigungen aufzugehen oder sich häuslich in dieser Welt einzurichten. Josef Ratzinger hat einmal formuliert, dass das Verlassen nach den Worten Jesu zum apostolischen Dienst gehört, zur apostolischen Berufung wesentlich gehört. Darum kann man vielleicht schon sagen, die Bereitschaft eines Kandidaten zum zölibatären Leben kann ein Kriterium dafür sein, ob er verstanden hat, dass er nicht für sich selbst Priester wird, sondern für Christus, der durch ihn seine Hirtensorge ausüben will, und ob er sich der Unbedingtheit dieses Rufes stellt. Es geht dabei nicht um äußere Nachahmung, sondern um das Teilen des Lebens, was eine besondere Nähe bewirkt, einen Ausdruck innerer Zugehörigkeit zu Christus, dem guten Hirten, die so total ist, dass der Platz einer Ehepartnerin leer bleibt. Wer darauf verzichtet, verzichtet auf ein Gut der Schöpfungsordnung. Und das kann nur gelingen, wenn dieser Verzicht bejaht wird, und zwar um eines Gutes, das mithalten kann, um das einmal so zu sagen, und nicht einfach nur in Kauf genommen wird. Gerade weil die Ehe keine periphere Angelegenheit des menschlichen Lebens ist, sondern als einzigartige, ausschließliche Gemeinschaft eines Mannes mit einer Frau, die beiden Personen in allen Dimensionen tiefgreifend prägt und beansprucht, lässt sich als konvenient verstehen, dass ein Mensch, der total personal für den Auftrag Christi in Dienst genommen ist, einer anderen menschlichen Person nicht so gehören kann wie ein Ehemann seiner Frau. Man könnte jetzt vieles darüber sagen, angefangen mit Romano Guardini bis über Rahner und Ratzinger, dass die Krise des zölibatären Lebens meistens mit einer Krise des Eheverständnisses und mit einer Banalisierung der Sexualität parallel geht. Ich gehe darauf jetzt nicht ein, sondern ich möchte bekannte drei Aspekte herausgreifen, wie sich die Hirtensorge Christi äußert, nämlich die sogenannten Triamunera Christi. Das Weihepriestertum, so erklärt Presbyterorum Ordinis ganz zu Beginn, ist dazu eingesetzt, Esther hat es deutlich gesagt, die heilige Priesterschaft, das Sacerdotium des Leibes Christi aufzubauen, damit die Gläubigen eine heilige Opfergabe für Gott werden. Und dieser heiligende Dienst vollzieht sich in der Verkündigung, der Martyria oder dem Munus Propheticum, der Feier der Sakramente, der Liturgia, dem Munus Sacerdotale, und der umfassenden Sorge für das Heil der anvertrauten Menschen in der Diakonia, die dialektisch verknüpft ist mit dem Munus Regendi. Liturgia. Der lebendige Christus ist nicht nur das Haupt, sondern auch der Bräutigam der Kirche. Er hat sie geliebt und sich für sie hingegeben, damit sie rein und heilig sei. Gefeiert und vergegenwärtigt wird das in der Eucharistie. Liegt es nicht nahe, dass derjenige, der in dieser Liturgie den Bräutigam repräsentiert, in persona Christi Capitis handelt, auch selbst einzig die Kirche als sein Gegenüber habe? Was das Priestertum des ersten Grades, also das Bischofsamt, betrifft, ist diese Konvenienz nicht strittig, auch nicht in den Ostkirchen. Vergleiche den Ring des Bischofs, den er als Ausdruck seiner geistlichen Bindung an seine Portio Solicitudinis, den Anteil an Hirtensorge, die er übernimmt, empfängt. Christus ist zugleich Priester und Opfergabe, auch Altar als Ort der Begegnung von Gott und Mensch. Und darum gehört zum Priestertum, zu jeder Form des Priestertums, eine Art von Übereignung an Gott. Josef Ratzinger spricht von Enteignung, Wir verbinden das mit dem Wort Opfer. Und genau dieses Wort Sacrificium besagt bei Augustinus weniger die Marter, die mit einem Opfer verbunden ist, also nicht so sehr der Aspekt, dass es schwer ist, sondern Opfer bedeutet, dass man Gott etwas gibt, im Letzten sich selbst, jedes andere Opfer vertritt, sozusagen die menschliche Person, damit es Gott gehöre. Die Ehelosigkeit ist eine sehr konkrete, auch in der Dimension des Verzichtes, spürbare Form der Übereignung an Gott. Ihm wird gegeben das Verlangen, dass man fruchtbar und nicht sinnlos leben möchte. Und auch die Sehnsucht, personal geliebt zu sein. Man gibt Gott, Christus, diese Sehnsucht in der glaubenden Hoffnung, dass dadurch diejenige Liebe wachse, die zum Heil anderer beiträgt, die Liebe des guten Hirten. Man könnte sagen, in jedem menschlichen Leben gibt es Opfer. Jedem wird etwas abverlangt, zugemutet, auferlegt. Aber das zölibatäre Leben ist zunächst einmal eine Tat großherzigen Glaubens. Das heißt, nicht nur dem faktischen, enthaltsamen, keuschen Leben, sondern dem Versprechen, es für immer zu halten, eignet eine besondere Würde. Denn in diesem Versprechen kommt die freiwillige Gabe zum Ausdruck. Also eine Selbstbindung, die nach Thomas von Aquin als Akt der Gottesverehrung bezeichnet wird. Und in diesem Sinn hat ein Priester, den ich seit dem Studium kenne, einmal formuliert, der Zölibat ist ein Charisma, ein Geschenk Gottes, aber er ist auch mein Geschenk an Gott. Martyria. Früher nannten die Priester ihr Brevierbuch zuweilen meine Braut. Damit sollte gesagt sein, dass sie ihr Stundenbuch überall mit hinnehmen, wie heute das Handy. Und selbstverständlich, es geht nicht um das Buch, sondern es geht um eine Vertrautheit mit dem Wort Gottes, das nicht nur gelesen, sondern durchbetet werden soll, das gegessen werden soll, wie bei Ezechiel beschrieben wird. Und gerade der Verkündigungsauftrag eines Priesters setzt voraus, Papst Franziskus hat es in Evangelii Gaudium sehr deutlich gesagt, der persönliche Umgang mit dem Wort. Notwendig ist die Ehelosigkeit dazu nicht. Und trotzdem sollte man bedenken, sagt Karl Rahner, dass Realisten wie Thomas von Aquin oder auch die Therapeuten, die Philo beschreibt und unter anderen Vorzeichen auch Moses Maimonides oder Aristoteles, eine bestimmte Freiheit des Geistes für eine hervorragende Disposition für die Contemplatio halten, nämlich die Disposition der Ungeteiltheit des Herzens, die Paulus mit der Ehelosigkeit verbindet. 1. Korinther 7,32. Dabei ist freilich bei Contemplatio nicht gemeint ein theoretisches Nachsinnen, sondern ein Hinschauen mit dem Blick der Liebe. Wer die frohe Botschaft verkündet, spricht von Gütern der kommenden Welt und muss ein Zeuge der Hoffnung sein in einer Welt, die voller Zwielicht und Schatten ist. Die Güter des ewigen Lebens sind wirkliche Güter, aber sie sind nicht einfach sichtbar. Das einzige Mal, wo im Neuen Testament das Wort Contemplari vorkommt, in einem geistlichen Sinn, ist 2. Korinther 4,18. Und dort heißt es, wir, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern unseren Blick festmachen, Contemplantes, an dem, was nicht vor Augen liegt. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ewig. Ein Leben in freiwilliger Ehelosigkeit ist ein starkes Zeugnis für die Wirklichkeit der Güter, von denen man redet. Ein Zeugnis dafür, dass wir schon jetzt maßlos geliebt sind. Martyria hat noch eine weitere Bedeutung, ganz kurz. Es ist ein Zeugnis gegen Widerstand. Confession. Widerstand kann es von außen und aus dem eigenen Inneren geben. Und Bekenntnis bedeutet hier auch einzustehen für etwas, was sich nicht von selbst nahelegt. Man könnte sagen, für die Torheit des Kreuzes. Es ist kein Zufall, dass das weiße Martyrium der Continentia oder Perpetua Castitas gleich nach dem roten Martyrium folgt. Vergleiche Lumen Gentium 42. Beide Male geht es nicht so sehr um Marter oder Tortur, sondern es geht um die Einheit des Zeugen mit Christus. Dritter Punkt, Diakonia. Und das möchte ich jetzt übersetzen mit umfassende Seelsorge, dem übernatürlichen Ziel der Mitmenschen zu dienen, und zwar mit einer Sendung und deswegen mit einer Verantwortung, die über die Pflicht jedes anderen Bruders oder einer jeden Schwester hinausgeht. Es geht um das Dienen, wie Christus gedient hat, Johannes 13, mit dem gleichen Ziel. Das Paradigma dafür ist die Fußwaschung, mit den ethischen wie mit den sakramentalen Implikationen. Immer noch will Christus durch den Dienst der Apostel und ihrer Nachfolger die Füße seiner Gläubigen waschen. Was trägt dazu der Zölibat bei? Mehr jedenfalls als eine äußere zeitlich-räumliche Verfügbarkeit oder leichtere Versetzbarkeit, sondern es geht um eine bestimmte Qualität von Beziehung. Der Blick eines Seelsorgers soll erkennen, was im anderen Menschen Gottes ist. Das Abbild Gottes. In Ehrfurcht vor dem Wirken Gottes. Und diesen Blick traute man seit frühester Zeit besonders denen zu, die für Gott und mit ihm einsam leben. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von Monachos. Wer sich der eigenen Einsamkeit mit Gott jeden Tag stellt, der wird tiefer verstehen, was dem Menschen Not tut. Und darum wird die geistliche Vaterschaft denjenigen Personen zugeschrieben, die selber keine natürliche Vaterschaft kennen, den Mönchen, auch den Nonnen und den Priestern. Ein Zitat von einem syrischen Autor des 8. Jahrhunderts. Ein Priester ist Vater aller Gläubigen, Männer wie Frauen. Wenn also jemand, der diese Stellung unter den Gläubigen einnimmt, heiratet, gleicht er jemandem, der seine eigene Tochter heiratet? Schockierend. Aber andersherum. Könnte die Ehefrau eines Priesters bei ihrem Mann beichten? Kann man ertragen, dass Menschen beim Ehepartner, den man so gut kennt wie niemand sonst, ihre tiefste metaphysische Not und Schuld vor Gott aussprechen? Es war Friedrich Nietzsche, der, wie so oft, scharfzüngig behauptete, dass die Ohrenbeichte in den Gemeinschaften der Reformation verschwand, als es keine zölibatären Geistlichen mehr gab. Und so wage ich die Frage, ob die Leichtigkeit, mit der man sich verheiratete Priester vorstellen kann, mit der de facto marginal gewordenen Bedeutung des Bußsakraments verknüpft ist. Fazit. Meines Erachtens würde die Loslösung des zölibatären Lebens vom priesterlichen Dienst die Auffassung vom Priestertum nicht nur peripher, sondern tiefgreifend verändern. Die Folge wäre auf jeden Fall eine verstärkt funktionale Bestimmung, vermutlich auch die vollständige Verbürgerlichung. Demgegenüber haben die großen Reformbewegungen der Kirchengeschichte die auf Dauer Fruchtbarkeit, und zwar weitgehende Fruchtbarkeit, entfalteten, auf die Vita Evangelica für den Klerus gesetzt. Wenn ich noch 2 Minuten habe, gebe ich einen Epilog. Nicht mehr?
Eineinhalb.
Eineinhalb, gut. Eineinhalb. Zwischen Kreuz und Ostern. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es gewinnen. Ich glaube, dass das zölibatäre Leben nur verstanden wird, wenn man dieses Wort beginnt zu verstehen. Das Leben eines Christen ist überhaupt geprägt von dieser Spannung zwischen Kreuz und Auferstehung. Angefangen mit der Taufe, die in einem Todessymbol geschieht. Untertauchen heißt nicht waschen, es heißt sterben, um das neue Leben zu empfangen. Die Seligpreisungen sprechen davon, dass jetzt schon etwas da ist, was nur verhüllt im Glauben da ist. Und besonders sieht man das bei den evangelischen Räten. Eine Armut, die innerlich frei macht. Eine ehelose Keuschheit, der nicht Beziehungslosigkeit korrespondiert, sondern die Freundschaft mit Christus. Und konkreter Verzicht im Gehorsam auf eigene Pläne, um mehr Gutes zu bewirken, als was man sich selbst hätte ausdenken können. Alle diese Räte haben die Doppelgestalt, das neue Leben kommt durch Sterben. Und deswegen bleibt die Dimension der Askese wichtig. Die geistliche Tradition ist in diesem Punkt sehr realistisch. Zölibatäres Leben kann nur gelingen, wenn es flankierende Tugenden gibt. Zum Beispiel die anderen beiden Räte. Denn nicht nur ein entfesselter Magen, Gastrimargia, sondern auch Eitelkeit, Interesse an Gerüchten, höhlen das zölibatäre Leben aus. Und wer seinen Zorn, Ungeduld, geistliche Trägheit oder Genusssucht nicht bekämpft oder leichtsinnig, selbstgewiss, Gefahren geringschätzt, riskiert den Zusammenbruch. Das ehelose Leben ist ein Sprössling der Hoffnung, als theologaler Tugend, einer Hoffnung, die nicht ohne Vorauszahlung ist, ohne Angeld. Denn es ist eine Berufung zur vertieften Freundschaft mit Christus, die sich ausweiten will auf die Brüder und Schwestern Christi in einer hochherzigen und einsatzbereiten Liebe. Ich danke Ihnen.
Das war Professor Dr. Marianne Schlosser aus Wien, Weihepriestertum und Ehelosigkeit um des Himmelsreiches willen. Wir übertragen aus Rom Radio Horeb und Radio Maria.